Ich starte gleich hinein mit dem Lesen des Textes und lade euch herzlich ein, dass ihr aufsteht, wenn ihr könnt. Einfach zur Ehre des Herrn. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr. Und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Du kannst gerne wieder wegblenden. Danke. Ihr könnt euch wieder setzen. Ja, ich gehe mal vom Umfeld aus. Wir haben ja nur einen kleinen Ausschnitt gesehen von einem viel längeren Miteinander von den Jüngern mit dem Herrn. Sie waren 3 Jahre lang jetzt rund unterwegs mit ihm und sitzen jetzt zusammen, nachdem sie gerade das Passamal genommen haben. Ein besonderes, wie wir wissen, wo es eine Fußwaschung plötzlich gab, wo Jesus Brot und Wein besonders einsetzte, den Wein als Bund in seinem Blut. Also die Jünger haben schon gemerkt, da tut sich was, da ist was anders. Und dann kommt diese Situation, wo Jesus ihnen sagt, nachdem der Judas hinausgegangen ist, der Judas Iskariot aus dem Saal, ihr wisst, was er alles dann getan hat. Und da sagt Jesus zu den Jüngern in Johannes 13, 33, Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen, so sage ich es jetzt auch zu euch. Also, und dem Petrus, das lesen wir auch dort, dem muss er sagen, dass er, der ja unbedingt mitkommen will, und Jesus sagt, ihr könnt nicht dort mitkommen, dass er sein Leben nicht für ihn geben wird, sondern ihn 3-mal verleugnen wird, noch bevor der Hahn kräht. Und aber auch, dass er für ihn gebetet hat, dass sein Glaube nicht aufhöre, wie es in Lukas heißt. Also für die Jünger war das, der Weg mit ihm bis jetzt, 3 Jahre lang, ist zu Ende. Was ist jetzt los? Also die waren sicher mal am Boden zerstört oder zumindest sehr verunsichert. Ja, und schauen wir kurz zu uns. Wie ist denn bei uns? Läuft bei uns alles so wie geplant? Wir sehen ja rundherum die Unsicherheiten, die wir ganz praktisch erleben. Sei es der Krieg, sei es die Wirtschaft, sei es ja immer, also diese jetzt wieder zunehmende Corona-Geschichte und ganz viele andere Dinge, die uns ganz persönlich auch treffen. Und Jesus weiß das. Er weiß, er selber steht ja an dieser Weggabelung, wo er dann in Gethsemane dem Vater sagen wird, ob es geht, dass er den Kelch wegnimmt. Aber er geht den Weg. Und die Jünger müssen dann auch ohne ihn auskommen, bis er dann ja wiederkommt. Aber wie stärkt er jetzt diese verunsicherten Jünger? Was sagt er ihnen? Wir haben gelesen, ihre Herzen sollen nicht erschrecken. Also der ewige Gottessohn ist, sagt ihnen, ihr müsst nicht erschrecken. Ich habe einen Plan für euch, auch für uns, für jeden von uns. Und das Zentrum dabei für uns ist, glaubt an Gott. Und er sagt bewusst dazu und gesondert dazu, glaubt an mich. Weil er sitzt ja dort als Mensch vor ihnen. Und da kann man gleich einmal denken, ja, okay, wenn du dann weg bist, was ist dann? Das waren sie ja gewohnt, dass er mit ihnen geht, dass sie die Wunder erleben, dass sie oft auch erschrocken waren oder gar ängstlich. Wenn er wieder zum Beispiel den Sturm stillt und dann plötzlich fertig ist, was der Meister alles kann. Glaubt an mich, sagt er. Und er sagt auch uns, glaubt an mich. Und ja, und ihre Erwartungen und auch unsere Erwartungen sollen darauf gerichtet sein, was er für uns vorbereitet. Wohnungen für jeden von uns, der an ihn glaubt, der ihm nachfolgt. Und wir sollen wissen, dass er wiederkommen wird. Wir kommen zu dem Thema heute auch wieder, beim Abendmahl dann. Und damit das Ganze für sie auch noch handfester wird, für die Jünger und auch für uns, sagt er ihnen auch, sie wissen ja eh, wo er hingeht. Und den Weg kennen sie auch. Aber wie wir sehen, die Jünger waren ziemlich fertig und sind da ausgestiegen. Der Thomas hat gleich einmal nachgefragt, was? Wissen wir nicht. Und er sagt ihnen dann, wer er ist. Für sie, für uns. Wenn er sagt, ich bin der Weg zum Vater. Das ist ja das Ziel auch für uns alle, beim Vaterhaus anzukommen. Aber wie stärkt uns das den Glauben, wenn er sagt, er selber ist der Weg? Das ist ja irgendwie, also bei mir ist es immer noch schwer zu denken. Und ich habe dann versucht, irgendwie so, wie kann er als Person ein Weg sein? Ich kann mir vorstellen, er kennt den Weg, er kann ihn uns führen, alles das. Aber wie kann er das selber sein? Unmittelbar. Ja, ich habe das zwei so ein bisschen Vergleiche, nämlich Jesus als Mensch und das Wort selber, das er uns ist, wie wir schon eingangs gelesen haben. Jesus war ja damals ein Mensch und viele haben ja an ihn gar nicht geglaubt. Die haben gesagt, ja, das ist halt einer, der sich was anmaßt. Wir lesen ja oft genug, die Pharisäer, Schriftgelehrten, viele andere haben gesagt, ach, den kennen wir ja, so ungefähr. Ne? Aber er hat mit Vollmacht geredet und er hat gehandelt, wie nur Gott es kann. Er hat bewiesen, wer er ist. Und selbst die, die ihn abgelehnt haben, die Schriftgelehrten und Pharisäer, haben genau gewusst, wer er ist, aber sie wollten das nicht. Wir wissen durch Glauben, wer Jesus ist. Sonst würden wir es auch nicht wissen. Jesus hat einmal zu den Juden gesagt, wo sie wieder einmal mit ihm so gerungen und gestritten haben und er wieder erklärt hat, wer er ist. In Johannes 8, 31, 32, da sprach er zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Es geht darum, in seinem Wort zu bleiben. Wir haben eingangs gehört, er ist das Wort. Und auf der anderen Seite das Buch, das ich jetzt gar nicht mit habe, sehe ich gerade, also die Bibel, das wir in Händen halten. Das kann man als äußerlich ganz normales Buch sehen. Da kann man drin lesen, kann man sich was vorstellen. Aber Jesus sagt, an anderer Stelle, in Johannes 6, 63, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Die Bibel, dieses Buch, okay, das ist ein normales Buch, von außen gesehen. Aber wer es liest, der erlebt da drinnen und wer es aus Glauben liest, wer dieses Geschenk des Glaubens angenommen hat, der erlebt da drinnen Jesus selbst, das Wort. Den ewigen Menschensohn, den ewigen Gottessohn, ganz persönlich. Es ist durch Glauben erfahrbar. Und dieses Buch, dieses Wort, Jesus selbst, der ja, wie wir aus anderen Stellen wissen, die unverwechselbare, vollständige Offenbarung unseres Schöpfers ist, soweit wir sie halt verstehen können. Er ist unendlich groß, er ist unfassbar groß. Aber er ist in seiner Größe und in seiner Liebe zu uns durch den Glauben erfahrbar geworden und ja, nahe gekommen. Aber Wir brauchen diesen Ewigen in verständlicher, für uns verdaubarer Form. Wir brauchen Gott, das Wort, Jesus, als Wort Gottes. Und genau das hat er uns gegeben. Gott, das Wort, als Wort Gottes. Das ist das, woran wir entlang gehen können. Wir werden ja dann noch die anderen Ich-Bin-Aussagen im Laufe der Serie hören und auch zum Beispiel hören, vom Weinstock haben wir gesungen, vom Hirten haben wir gesungen, wer er alles für uns ist. All diese Ich-Bin-Aussagen, wie sie auch hier stehen an der Wand, sind eine Zuwendung, ein zu uns Reden von Gott, von dem Ewigen, damit wir erkennen, wie er uns gegenüber eingestellt ist und wer er für uns ist, was er uns alles schenken will, geben will. Ja, und nachdem ich nur ein Drittel der Predigt habe, muss ich zum Ende kommen. Also Johannes, von dem wir jetzt das alles gelesen haben, hat er durch das Wirken des Geistes Gottes auch zum Beispiel aufgeschrieben im ersten Johannesbrief, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Du sehnst dich nach Sicherheit in unsicheren Zeiten? Willst Zuversicht und tiefe Erfüllung erleben? Oder vollkommene Freude? Pflege die Gemeinschaft mit dem Ich Bin, mit dem Wort, mit dem Wort, das Geist und Leben ist. Und du wirst auf diesem Weg gehen, der zum Vater führt, in die Ewigkeit, in diese Einheit. Mit ihm ist er in seinem Wort der Weg für dich und für mich. Amen.
Nein, habe ich nicht gesehen. Da ist er versteckt. Genau. Ja, ersten Teil haben wir schon gehört, ein bisschen was über den Weg. Mein Schnürl muss da nach hinten. Und jetzt geht es um die Wahrheit, die wir eh schon da auf der Folie haben. Und zwar, die Jünger sind in einer spannenden Zeit, haben wir schon gehört. Jesus hat angekündigt, dass er bald sterben wird. Und natürlich fragen sich die Jünger jetzt, auf was kann ich mich denn überhaupt noch verlassen? Wo kann es überhaupt noch hingehen? Und Jesus haut hier eine Aussage raus und sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und als erstes würde man sich vielleicht mal fragen, okay, was heißt denn das überhaupt, Wahrheit? Und wenn wir so eine Frage stellen, dann sehen wir diese Frage eigentlich einen Tag später, wenn Jesus zu Pilatus kommt, stellt Pilatus eine Frage. Lese mal vor. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du dennoch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Das ist aus Johannes 18, 37 bis 38 der Anfang. Und man muss jetzt sagen, okay, die Frage, die der Pilatus da jetzt stellt, das ist keine einfache Frage. Das zeigt einerseits, dass er ein sehr gebildeter Mann war und sich erst mit der griechischen Philosophie auseinandergesetzt hat. Aber die Frage, die dahinter steht, ist eine sehr ernste. Und die ist auch heute noch sehr spannend. Was ist denn überhaupt wahr? Worauf kann ich mich denn überhaupt noch verlassen in meinem Leben? Was ist das, was heute und das, was tragt? Wir sind heute in einer Welt, wo man so viel Informationen, so viele Wahrheiten kriegen, wie überhaupt noch nie zuvor. Und trotzdem wissen wir eigentlich umso weniger, was wahr ist. Trotz der vielen Informationen, trotz der Freiheit der Informationen gibt es einfach alles. Und jeder von euch kennt wahrscheinlich den Begriff der Informationsblase. Das heißt, man schaut im Internet nach, man sucht sich Wahrheiten, die zu den Wahrheiten, die man bereits gefunden hat, passen, die die eigene Meinung unterstützen und damit schaffen wir eine eigene Wahrheit und ich weiß auch, dass ganz viele Menschen dieselbe Wahrheit unterstützen. Und wenn man darüber nachdenkt, die Suchmaschinen unterstützen uns dabei, weil die merken sich das, was wir schon gesucht haben. Die kennen unsere Vorlieben und zeigen uns die Dinge, die unseren Vorlieben entsprechen. Und dementsprechend werden wir uns näher in diese Richtung geschoben, wo wir eh schon unterwegs sind. Was ist dann also wahr? Wie viel Aufwand muss ich tatsächlich betreiben, damit ich die Wahrheit finde? Und auch wenn man jetzt den Pilatus jetzt im Hinterkopf noch ein bisschen hat und schaut, die Frage ist letzten Endes seit dieser Zeit genau die gleiche geblieben. Was ist denn überhaupt wahr? Eins von den extremsten Beispielen dafür, habt ihr vielleicht gesehen, ist der Film Matrix, in dem die Menschen gar nicht mehr richtig leben, sondern nur noch einer Computersimulation angeschlossen sind, die ihnen das Leben vorgaukelt. Die Idee dahinter haben eigentlich die Griechen auch schon gehabt, nur ein bisschen anders. Und es stellt die grundsätzliche Frage, okay, was können wir denn überhaupt nur erkennen? Was können uns unsere Sinne, unser Verstand, unsere Möglichkeiten überhaupt sagen? Können wir dem trauen überhaupt? Wir können sie ja täuschen. Das heißt, eigentlich wissen wir relativ wenig. Was machen wir jetzt im praktischen Leben damit? Das ist für uns eigentlich relativ einfach. Wir entscheiden uns, einer Wahrheit Vertrauen zu schenken. Unser Verhalten dann nachher sagt, ob wir dieser Wahrheit Vertrauen geschenkt haben, ob wir sie für wahr oder falsch gehalten haben, ob wir sie für irrelevant gehalten haben. Und in vielen Fällen werden wir dann sehen, ob diese Wahrheit richtig war oder nicht. In andere vielleicht nicht. Ich möchte euch ein ganz einfaches Beispiel geben. Wenn wir heute Morgen hier in den Saal gegangen sind, haben wir uns alle auf einen Sessel draufgesetzt. Und jeder von uns hat einer Wahrheit geglaubt, nämlich, dass uns dieser Sessel halten wird. Und dass nicht ich, der ich früher da war, durch die Gemeinde gegangen bin und alle Sessel angesägt habe. Und letzten Endes hat sich jeder von euch hingesetzt und hat erfahren, okay, das Vertrauen, was ich in die Wahrheit gesetzt habe, das war gerechtfertigt. Der Sessel hat mich gehalten, ich bin nicht am Boden gelandet. Und die Aussage, dass dieser Sessel mich halten wird, war wahr. Obwohl sie keiner gesagt hat, natürlich. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, aber es gibt viele Dinge, die echt schwieriger sind. Wenn wir zum Beispiel sagen, okay, du hast einen Airbag im Auto, der wird im Falle eines Unfalls auslösen. Das lässt sich jetzt nur ganz schwer ausprobieren und sehr risikoreich. Natürlich muss man sich trotzdem anschneiden, aber auch der Gurt muss halten. Was werden wir machen? Wir werden vertrauen darauf, dass der Hersteller das richtig gemacht hat. Wie schaut es mit der Mondlandung aus? Ist für uns vielleicht ein bisschen irrelevant, betrifft unser Leben nicht so wirklich, aber kann man darauf vertrauen? Wir wissen es nicht. Aber es entzieht sich unserer Erfahrung und es ist weit weg. Genauso entzieht sich unsere Erfahrung, wenn wir jetzt schauen, wir haben eine Bundespräsidentenwahl und genau genommen weiß keiner von uns persönlich wirklich, ob die Kandidaten real sind. Ob wir nicht eigentlich nur irgendwelche Kunstpersonen aufsitzen, die uns in den Medien präsentiert werden, oder ob sie doch echt sind. Ich meine, es gibt ganz gute Gründe, dass man glaubt, dass sie echt sind. Wir vertrauen einfach. Wenn ich alle diese Dinge sage, dann möchte ich jetzt nicht ganz viel Zweifel streuen, sondern ich möchte sagen, dass Vertrauen eine natürliche Reaktion auf Wahrheit ist. Und wir schauen uns einen Wahrheitsanspruch an, wir schauen uns die Person an, die den Wahrheitsanspruch sagt, und wir setzen unser Vertrauen. Und in manchen Fällen erfahren wir relativ schnell, ob dieses Vertrauen gerechtfertigt war. In andere Fälle, wie zum Beispiel beim Airbag, hoffentlich nie. Wahrheit benötigt also Vertrauen oder mit anderen Worten Glauben. Dabei ist eins wichtig, die Wahrheit ist dann nicht deswegen wahr, weil wir sie glauben. Sie ist und bleibt wahr. Es ist jedoch mein Glaube und mein Verhalten, die sagen, ob ich die Wahrheit für wahr halte oder für irrelevant oder falsch. Und in das eine kommt jetzt diese Aussage von Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist ein gewaltiger und exklusiver Anspruch. Er ist der einzige Weg zu Gott und diese Aussage ist Wahrheit. Und nicht deswegen, weil er gerade eine wahre Information weitergibt, sondern weil er sagt, ich bin die Wahrheit. Wahrheit ist die Identität von Jesus. Es ist Teil seines Wesens. Es ist ein unverzichtbarer Teil seiner Person. Das, was wir in Wahrheit an ihm sehen, sein ganzes Reden, seine Aussagen, seine ganzen Handlungen, kommen aus dem, wer er ist als Person. Er ist Wahrheit, in ihm sehen wir die Wahrheit Gottes, die Wahrheit über uns. Und das, was er sagt, ist genau das, was er tut. Und vieles, was er sagt und getan hat, wurde schon lange über ihn prophezeit und hat sich in ihm als Wahrheit erwiesen. Es ist jetzt klar, dass so ein Wahrheitsanspruch nicht so einfach ist. Wenn Jesus sagt, okay, ich bin die Wahrheit, dann heißt das automatisch auch, okay, wenn ihm etwas widerspricht, dann ist das nicht die Wahrheit. Das ist schon eine Steilvorlage, oder? Trotzdem steht der Wahrheitsanspruch da, egal ob er uns gefällt oder nicht. Er hat ihn gestellt. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, unserer direkten Prüfung entzieht er sich auch. Wir können Jesus nicht in ein Experiment auf die Probe stellen und sagen, okay, mach du mal, beweis du mir mal. Dadurch würde man ihn zwingen und wir würden die Kontrolle über ihn gewinnen. Er würde sich unseren Wünschen gemäß verhalten müssen. Und doch, man kann das an einem Beispiel erläutern, warum es nicht so ist. Wenn ich herausfinden will, ob meine Frau Uli die Wahrheit sagt, wenn sie sagt, dass sie mich liebt, kann ich sagen, beweis es mir, dass du mich liebst, wenn du dies, das oder jenes tust. In dem Moment übernehme ich die Kontrolle über sie und sage ihr ganz genau, was sie tun soll. Und jeder, der sich ein bisschen mit Beziehungen auskennt, wird sagen, hey, das war ganz eine schlechte Idee. Eine Beziehung, die solche Dinge drinnen hat, die ist echt verkehrt. Das stimmt einfach nicht. Das hat keine Zukunft und es schafft Abhängigkeiten voneinander. Auf der anderen Seite kann ich mich aber genauso gut auf ihre Liebe verlassen, im Vertrauen auf ihre Zusage, und dann werde ich sie erfahren. Und nicht einfach nur Aussage haben. Und das Vertrauen auf Jesus bleibt auch so ein Wagnis. Es ist ein Glaubenswagnis. Ich kann es nicht erzwingen und gleichzeitig ist Jesus eine Wahrheit, die ich im Vertrauen erfahren kann. Und zu dem Wagnis möchte ich euch herausfordern. Sowohl die, die das noch nicht gewagt haben, als auch die, die es schon einmal gewagt haben. Auch für uns, die wir Jesus schon kennen, ist es immer wieder ein Wagnis und es ist nicht immer so einfach. Sicher, wir glauben, wir haben das schon mal angenommen, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist und dass wir unterwegs in die Ewigkeit zu diesen Wohnungen sind. Aber wir tun uns mit anderen Aussagen, die Jesus getan hat, doch wesentlich schwerer. Da hört man zum Beispiel gleich danach in Johannes 14, Vers 12 bis 13, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Spannend, oder? Vertrauen wir da wirklich drauf? Oder haben wir die feste Gewissheit, dass wir Gottes geliebte Kinder sind? In Johannes 3, Vers 1, wir sind diese Kinder. Oder lassen wir uns von Schuldgefühlen einreden, dass wir das nicht sind, weil wir jetzt gerade ein Plätzchen gemacht haben? Wie ist es mit dem, dass wir Jesus alle unsere Sorgen geben sollen, weil er für uns sorgt? 1. Petrus 5, Vers 7. Ist gerade jetzt ein spannendes Thema, oder? Wie ist es mit dem, dass er Werke vorbereitet hat, in denen wir wandeln sollen? In Epheser 2, Vers 10. Oder sollen wir es doch lieber selber machen? Oder wie ist es mit dieser oder jener Bibelstelle, die ich jetzt eigentlich nicht so bequem finde, die mir ein bisschen stört? Widerspricht sie vielleicht meinen bequemen Lebensvorstellungen? Oder ist sie doch wahr? Oder wie ist es damit, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen? In Römer 8, 28. Will ich mich da drauf verlassen, auch wenn die Zeiten gerade nicht so schön sind? Ist das Wahrheit? Bei mir zeigt sich das relativ oft, dass mein Anfangsvertrauen auf die Wahrheit, auf Jesus schon da war und schon da ist. Aber in vielen Bereichen hängt es einfach nur und ich setze dann mein Vertrauen eben nicht auf Jesus und sage, okay, ich schaue, dass ich irgendwelche allgemeinen Wahrheiten, die man jetzt in der Bevölkerung praktisch hat, verwende. Ich vertraue auf meine eigene Arbeitskraft, ich vertraue auf meinen Verstand oder manchmal auf die Stimme meines Versagens, die mir sagt, hey, du bist eh so schlecht, du bist nicht geliebt. Aktuell für mich gibt es viele Dinge, über die man Sorgen machen kann und die sind auch begründet. Aber ich möchte mein Vertrauen auf Jesus werfen und da kämpfe ich im Moment damit, dass das so ist. Trotzdem ist es wahr, dass er für mich sorgt und deswegen möchte ich vertrauen, weil er die Wahrheit ist. Und deswegen möchte ich uns alle ermutigen, dass wir unser Vertrauen auf die Wahrheit setzen, auf Jesus setzen. Damit setzen wir Schritte auf dem einzigen Weg, der zum Leben führt.
Es ist eine echte Challenge, in 10 Minuten etwas über das Leben zu sagen. Was ist denn das Leben? Was verbinden Leute damit? Vielleicht einen Traumstrand. Viele Leute würden sagen, das ist das Paradies auf Erden. Oder eine wunderschöne Bergwelt. Vielleicht wart ihr auch schon einmal an einem wunderschönen Ort, wo ihr dachtet, das ist der schönste Ort, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Und doch musstet ihr nach kurzer Zeit diesen Ort wieder verlassen. Es war nur von kurzer Dauer, vorübergehend. Wir alle richten unsere Wohnung, unser Haus schön ein. Gemütlich, praktisch. Warum? Weil wir eine Sehnsucht haben nach Leben. Nach echtem Leben, nach schönem Leben. Wir wollen heute unseren Blick aber auf das richten, was Jesus über das Leben sagt. Lasst uns dafür eine kleine Reise durch das Johannesevangelium machen. Jesus, das Leben. Johannes gebraucht dieses Wort Leben 48 Mal in seinem Evangelium. 40 Mal als Substantiv, 8 Mal als Verb. Keine Angst, es wird kein Deutschkurs hier. 20 Mal hat dieses Wort einen Bezug zum ewigen Leben. 18 Mal davon steht sogar das Wort ewig oder Ewigkeit dabei. 15 Mal hat es einen Bezug direkt zu Jesus oder zu Gott. 9 Mal geht es um das irdische Leben, also das Leben hier auf dieser Erde. Und 4 Mal wird dieses Wort gebraucht. Da werden Auswirkungen gezeigt für das Leben der Menschen. Schauen wir uns einige Stellen aus dem Johannesevangelium an. Und ich hoffe, dass da Stück für Stück dann auch deutlich wird, was Jesus mit dem Leben meint. Gleich zu Beginn in Johannes 1, Vers 4, da heißt es, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Leben war in Jesus. Sein Leben hat alles geschaffen. Sein Leben hat aber auch Licht in die Dunkelheit gebracht. Und was das bedeutet, das erklärt uns am besten der wohl bekannteste Vers in der Bibel, den viele von uns auswendig wissen. Wo das gesamte Evangelium drinsteckt. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ihr Lieben, das ist der Kern unseres Glaubens. Unsere Welt, jeder Mensch ist verloren von Natur aus. Es herrscht geistliche Dunkelheit und das, was wir außen sehen in unserer Welt, an Krisen, an Kriegen, an aller Art von Ungerechtigkeit, das ist nur der Ausdruck des Getrenntseins des Menschen von Gott. Unsere Sünde trennt uns von unserem Schöpfer, von unserem liebenden Vater im Himmel. Wir Menschen sind in diesem System der Sünde gefangen. Und wir können uns daraus nicht aus eigener Kraft erlösen, den Himmel nicht selbst verdienen oder sogar erkaufen. Nein, die Lösung für dieses Problem, die Rettung, die musste von außerhalb kommen. Gott ist ein liebender Vater. Er will Beziehung zu uns Menschen haben und zwar keine oberflächliche oder vorübergehende, nein, sondern eine ewige Beziehung. Und darum griff er ein. Er sandte seinen geliebten Sohn auf diese Erde. Er gab ihn dahin, in diese Welt, sogar ans Kreuz. Alle, die an ihn glauben, werden nicht verloren gehen. Sie werden dieses ewige Leben erhalten. Sie werden gerettet. Gerettet vor dem ewigen Tod. Ihr Lieben, das Leben in Jesus beendet unsere Verlorenheit. Aber, und das gehört auch zur guten Nachricht, zum Evangelium dazu. Das sind wie zwei Seiten einer Medaille. Es gehört untrennbar zusammen. Es gibt auch die andere Seite. Wer nicht an Jesus glaubt, bleibt verloren. Es gibt kein ewiges Leben, kein Heil außerhalb von Jesus. Es gibt keinen goldenen Mittelweg. Es gibt keine andere Möglichkeit, keine Alternative. Jesus allein ist der Weg, wie wir es gehört haben, und die Wahrheit. Johannes 3, Vers 36 zeigt dies ganz klar. Da heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ihr Lieben, das ist eine ernste Warnung, aber zugleich auch eine Einladung an uns Menschen. Wo stehst du? Hast du dich schon für ein Leben mit Jesus entschieden? Für Jesus Christus? Für das Leben? Immer wieder wird uns im Johannesevangelium auch bezeugt, jeder, der glaubt, hat das Leben. Johannes 6, Vers 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Hat, dieses kleine Wort, ist ganz wichtig. Er wird es nicht irgendwann einmal bekommen, wenn er selber sich genug anstrengt, wenn er selber genug gute Werke hat, wenn er selber sich versucht, den Sinn, den Himmel zu verdienen. Oder auch erst dann, wenn er gestorben ist. Nein, er hat ewiges Leben schon auf der Erde. Und zwar durch den Heiligen Geist, der in den Gläubigen wohnt. Es gibt ja einen Vorwurf immer wieder an uns Christen. Ah ja, ihr Christen, ihr vertröstet euch auf das Jenseits, auf den Himmel, auf eine schöne neue Welt. Und hier auf der Erde, was macht ihr da? Da wollt ihr vielleicht entfliehen. Aber wie kann das sein? Wir haben ja eben gehört, dieses ewige Leben ist nicht irgendwann in ferner Zukunft. Jeder, der an Jesus glaubt, hat dieses Leben schon jetzt in sich, hier auf dieser Erde. Wie kann das dann sein? Was macht dann dieses ewige Leben aus? Was meinte Jesus zum Beispiel, wenn er in Johannes 10, Vers 10 sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Was meint Leben im Überfluss? Ist das alles nur in ferner Zukunft, in dem schönen Himmel? Und hier für unseren Alltag, hier, wo wir in den Problemen drinstecken, da hat es gar keine Bedeutung? Nein. Es meint nicht, dass das Wohlstandsevangelium hier betont wird. Es meint nicht, dass wir, wenn wir an Jesus glauben, im materiellen Reichtum ertrinken werden. Dass uns immer gut gehen wird. Nein, Leben im Überfluss haben wir, wenn wir ganz nah bei Jesus sind. Es ist Jesu Gegenwart in unserem Alltag. Wer Jesus hat, hat das Leben. Ganz konkret, Vergebung der Sünden. Ein Ziel im Leben, echte Hoffnung, die sogar über den Tod hinausreicht. Frieden mit Gott. Ein Frieden, der höher ist als unsere Vernunft. Das können wir uns gar nicht denken, weil nur Gott diesen Frieden geben kann. Als mein Vater 1984 im Sterben lag, da hätte ihm alles Geld dieser Welt nichts mehr genutzt. Aber er durfte erfahren, als er Jesus Christus sein Leben anvertraute. Da kam ein Frieden in sein Herz, trotz größter Schmerzen. Ein Frieden, den niemand und nichts auf dieser Welt geben kann. Gott schenkte ihm ein neues Leben, einen Neuanfang, ewiges Leben. Und dazu durfte mein Vater auch Stück für Stück körperliche Heilung erfahren, Besserung. Er lebt heute noch. Er wird, so Gott will, im November 79 Jahre alt. Ich bin dankbar dafür, dass ich meinen Vater noch habe. Frieden mit Gott. Leben im Überfluss meint also die Dinge, die viel, viel mehr wert als das, was uns die Welt bieten kann, als alle materiellen Dinge dieser Welt. Freude, Hoffnung, Vergebung, Frieden. Aber nicht nur das. Auch Jesu Gegenwart in dunklen Tälern. Ich weiß nicht, wie dein Leben im Moment aussieht, wie dein Alltag aussieht. Vielleicht bist du verzweifelt, hast keine Hoffnung. Vielleicht weißt du nicht weiter. Vielleicht machst du dir Sorgen um die Zukunft oder um deine Kinder. Oder du hast andauernd Schmerzen. Du musst mit Schmerzen arbeiten. Oder der Arzt hat dir vielleicht eine Diagnose gegeben, die menschlich gesehen hoffnungslos ist. Oder du hast Probleme oder Stress auf der Arbeit mit Arbeitskollegen. Oder dein Nachbar fängt ständig Streit mit dir an. Ich weiß nicht, wie dein Leben im Moment aussieht. Aber ich weiß, in all diesen Schwierigkeiten, in all den Herausforderungen ist Jesus da. Mittendrin bei dir. Er ist kein toter Gott. Er ist nicht am Kreuz hängen geblieben. Das Kreuz ist leer. Er ist nicht im Grab liegen geblieben. Das Grab ist leer. Er ist auferstanden. Er lebt auch heute. Und er will bei dir sein. Er ist bei dir. Er hat versprochen, alle Tage bis ans Ende der Welt bin ich bei euch. In unserer Zeit wird ja immer wieder die Frage gestellt, bist du vorbereitet auf den Blackout? Vielleicht wird diese Frage einmal aktuell. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was kommt. Wir haben unser Leben nicht in der Hand. Wir haben nicht den Überblick. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Aber die viel wichtigere Frage ist, bist du vorbereitet für die Ewigkeit? Hast du dein Leben Jesus schon anvertraut? Darf er dir der Herr deines Lebens sein? Das heißt, darf Jesus über dein Leben bestimmen? Dann hast du das ewige Leben, das echte Leben, das sinnerfüllte Leben, ein Leben mit einem Ziel, das einzig wahre Leben. In Johannes 17, Vers 3 steht, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Hast du Jesus Christus erkannt? Ist er der Herr deines Lebens? Er allein ist das Leben. Er allein kann dir das ewige Leben geben. In Johannes 20, Vers 30 folgende heißt es, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Leben haben in seinem Namen. Als Petrus dann kurze Zeit später die Pfingstpredigt hielt, da hat er gepredigt, in keinem anderen Namen ist das Heil. In seinem Namen ist das Heil, das Leben. Wir wissen nicht, wann wir vor den Toren der Ewigkeit stehen. Wir haben unser Leben nicht in der Hand. Es kann schnell gehen. Wir wissen nicht, wann unsere Zeit hier auf der Erde abläuft. Aber wir wissen, unsere Zeit wird ablaufen. Und dann werden wir vor unser aller Schöpfer stehen. Aber mit Jesus dürfen wir in eine wunderbare Herrlichkeit gehen. Weil er das Leben ist. Und weil er die Wahrheit ist, so wie wir das gerade gehört haben, so wunderbar, dürfen wir uns auf diese Zusagen verlassen. Wir dürfen uns daran festklammern, auch gerade dann in den dunklen Stunden unseres Lebens. Wir dürfen uns daran festklammern, denn er belügt uns nicht, Gott lügt nicht, sein Wort ist wahr. Und weil er der Weg ist, wie wir es auch gehört haben, dürfen wir wissen, dass wir bei diesem Vaterhaus auch ankommen werden, wenn wir unser Vertrauen ganz auf ihn setzen, beim Vaterhaus, in die für uns vorbereitete Ewigkeit. Und da bleibt nur die Frage, wo stehst du? Bist du dabei? Bist du vorbereitet auf die Ewigkeit? Das kann nur jeder für sich beantworten. Lebt Jesus in dir? Jesus kommt wieder. Geh den Weg mit Jesus, denn Jesus ist das Leben. Amen.